Peter Wanderer, willkommen zur 21. Episode des Greifenklau-Podcasts, der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Heute mit
Bandle
und Greifenklauer. Wir sprechen heute unter anderem über den letztjährigen Winter-OPC sowie einige Rollenspieltipps.
Naja, es gab ja einige Einsendungen beim Winter-OPC.
Insgesamt sensationelle 34 Einsendungen.
Die natürlich auch ein breites Spektrum irgendwie abgebildet haben. Querbeet einmal durch die Rollenspielszene.
Das ist auf jeden Fall ein anliegendes Winter-OPC, dass sozusagen alle Systeme berücksichtigt werden oder alle Geschmäcker berücksichtigt werden, dass wir da nichts vorgehen. Halt wichtig nur der Gedanke, dass alles auf eine Seite passt.
Ja, wir haben uns da jetzt auch mal einfach Platz 1 bis 6 rausgegriffen. Wobei man erwähnen muss, Platz 6 teilen sich drei Abenteuer.
Genau.
Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit die Schatulle an.
Genau, der gleichzeitig noch den Designerpreis.
Der hat den Designerpreis bekommen,
ja. Hat. Auch ein hart umkämpfter Preis.
Ja, für den es auch, glaube ich, einen wunderschönen Preis gab, wenn ich mich richtig erinnere. Nämlich, glaube ich, ein X-Wing-Miniaturenspiel.
Ich glaube, das war das X-Wing-Miniaturenspiel, genau.
Aha.
Ja, also die Schatulle ist quasi eigentlich ein DSA-Ding.
Genau, das in Mengdilla, glaube ich, spielt.
Mengdilla, genau.
Ja, genau, Mengdilla. Aber relativ offen gehalten wurde. Also auch wunderbar auf andere Settings portierbar ist.
Ja, genau. Weil die Eigenheiten der Stadt übernimmt. Und
genau. Die ja auch wunderbar alle nochmal an der Seite von seinem One-Page-Eintrag da zusammengefasst hat.
Genau.
Also die Besonderheiten der Stadt, die Ortschaften.
Richtig, also ich denke mal aufgrund der Aufteilung und dieser praktischen Aufteilung, das ist deutlich beim Design vorteilhaft anzusehen.
Ja. Genau. Vom Inhalt her ist das Ganze auch relativ offen gehalten, was natürlich ganz schön ist. Es gibt zwar einen übergreifenden Plot quasi, in dem es um eine Entführung geht.
Ja, genau.
Aber das wird den Spielercharakteren ja nicht aufgezogen. Also das passiert ja quasi im Hintergrund der Stadt. Es gibt verschiedene Zufallsbegegnungen, die mit dieser Entführung in Verbindung stehen. Und auch wieder welche, die natürlich damit gar nichts zu tun haben. Und diesen Aufbau finde ich eigentlich ganz schön, weil er ja relativ frei ist und den Spielercharakteren viele Möglichkeiten offen hält.
Genau, man kann auch auch einzelne Versatzstücke da rausnehmen und woanders wieder einfügen. Also das ist schon ganz gut gemacht. Ja, man sollte noch dazu sagen, dass auch in diesem Jahr wieder eins von vier Stichwörtern zu verarbeiten war. Wir hatten ja die große Überschrift Frühling. Also da waren dann zum Beispiel Pflanzen oder Liebe als Stichwörter. Hier wurde dann die käufliche Liebe sozusagen als Stichwortgeber benutzt.
Genau.
Genau. Wir haben auch grundsätzlich gesagt, dass das auch sehr frei gemacht werden darf.
Ja, das ist ja auch ganz sinnig. An sich ein sehr schönes Abenteuer, was auch schon, glaube ich, auf dem Blog von Amel zu finden ist.
Ja, genau. Ich glaube, es entstand aus einer Improvisationsrunde. Und ich nehme mal an, das ist so aus den Notizen dazu zusammengeschrieben.
Ja, auf jeden Fall ein wunderschönes Abenteuer, das sich Platz 6 gesichert hat.
Jawohl.
Und den Designerpreis.
Und wenn wir gerade schon bei DSA sind, Platz 6 hat noch ein weiteres DSA-Abenteuer errungen. Nämlich Brückhügels Troll, ein DSA 1 Basisbox-Abenteuer.
Ja.
Was mir gefallen hat, dass es die klassische Brückentroll-Thematik nimmt und quasi ein wenig umkehrt. Man selber ist nämlich ein Brückhügler, der sich mit dem Problem konfrontiert sieht, dass er ist wohl so, dass sie den Troll quasi die Hälfte seiner Einnahmen kriegen, dass sie so eine Art Bündnis mit ihm haben, beziehungsweise ihn verzaubert haben. Jetzt ist allerdings, bricht der Frühling heran und der Troll ist verschwunden unter der Brücke und sucht eine Gefährtin. Und jetzt haben die Brückhügler quasi das Problem, ihren Troll wieder zurückzukriegen, damit sie wieder Zolleinnahmen kriegen. Und außerdem muss er quasi die verzauberten Zuckerstangen zu sich nehmen, damit er auch weiterhin unter dem Bann steht.
Ah.
Und gleichzeitig hat man dann noch, dass kaiserliche Trolltöter unterwegs sind, die eben den Troll vernichten sollen. Und auch die müssen irgendwie abgelenkt oder ja, können natürlich auch getötet werden oder wie auch immer, aber müssen, Problem muss beseitigt werden.
Ja, vor allem, es beschreibt ja quasi den groben Hintergrund, auch was der Troll macht, ab welchem Zeitpunkt quasi, und überlässt den Rest ja einfach quasi dann der spielenden Gruppe, ja, was genau passiert oder wie das Abenteuer auch ausgeht.
Genau, sehr ergebnisoffenes Szenario wieder.
Ja.
Auch eine Möglichkeit, dass man den Troll beseitigt, damit der nicht ausplaudern kann, dass man ihn, dass er mit den Brückhüglern sozusagen einen Pakt hat.
Ja.
Ja, also auch sehr schön. Klassisch gehalten und mit dieser tollen DSA-Fan-Lizenz ausgerüstet.
Ja.
Ja. Und der
letzte Platz X quasi.
Genau.
Wenn der Frühling kommt. Ein Fantasy-Szenario, bei dem relativ viel Hintergrund einmal mitgeliefert wird. Also ja, fast, ich würde fast sagen, ein Drittel der Seite nimmt erstmal ein bisschen Fluff ein, der auch eigentlich ganz nett ist. Man spielt Zwerge in einem Berggebiet, die sich einer alten Gefahr ausgesetzt sehen, die durch den Frühling zurückkommt.
Genau, beziehungsweise weil dieser ein besonders warmer Frühling ist, tritt dann die alte Prophezeiung ein.
Genau. Das Ganze ist ein zeitlich ablaufender Plot, an den, glaube ich, 30 Tagen.
Genau, es kommen 30 Tage.
Wo an bestimmten Tagen etwas passiert, fest eintritt. Und dann natürlich es mögliche Ergebnisse von diesen Ereignissen irgendwie gibt.
Genau, und die Zwerge selber oder die Gruppe, eigentlich ist es Gold meiner 212-köpfigen Gruppe, genau. Zwergenbesatzung, die auch immer, die sich dann aufteilt, kann man dann so Kommandoaktionen unternehmen, um bestimmte Bruchstücke eines Artefaktes zu kriegen oder so im Prinzip, um die Gefahr dann zu beenden.
Ja,
also ist auf jeden Fall schön ausgedacht, die Thematik. Also wenn man an Bücher wie Die Zwerge denkt, da hat man das ja auch so ähnlich. Also das ist ja quasi eine, oder auch Warhammer, mit den dann auch die Orks und Trolle anstürmen. Ist eigentlich von der Idee her nett gemacht, gut umgesetzt. Die Karte ist noch relativ groß, da kann man denn...
Das ist ein offenes Gebiet.
Viel machen, genau, also auch wieder Ergebnis offen, also schön gemacht auf jeden Fall.
Ja, vor allem wird ja beschrieben, wo bestimmte Gegenstände zu finden sind, aber die Gebäude an sich sind ja auch nicht näher beschrieben. Selbst da kann man dann, wenn man das zum Beispiel
ja, klar, das ist natürlich
in dem klassischen System benutzt, Dungeon Crawl nochmal draus machen oder sonst was, dann kann das Ganze natürlich noch erweitern.
Ja.
Was natürlich ganz schön ist eigentlich.
Genau, also das ist, wir hatten zum Beispiel, was war das, der Tempel oder einer der Punkte? Ist
auch nicht zwei mehr. Tempel gibt's.
Genau.
Es gibt noch die Mine. Ach,
die Mine, genau, die Mine war nicht näher aus, nicht näher beschrieben. Genau, und da kann man dann halt selber natürlich was anhängen. Ja, genauso wie ein Scheusallager, da steht dann auch noch, wo sie sind. Aber nicht, wie das nun genau aufgebaut ist. Das kann man dann also im Zweifelsfall alles ausbauen. Also hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Bei Wisp, so heißt es in der Dungeon Slayer Community, auch so eine gewisse Erfahrung an, sage ich mal.
Ja. Platz 5.
Platz 5. Wo wir bei Ergebnis offen sind.
Ja.
Erneut, oder nicht erneut, aber diesmal eine richtige Sandbox mit dem Thema... Chaos und Wahnsinn, und die das Ganze heißt
Erwachen im Reich des wahnsinnigen Gottes.
Genau.
Ja, ein neben den Gewinnern des OPCS, klar, einer meiner Favoriten.
Ja.
Das ist eine wunderschöne Mini-Sandbox, die an manchen Stellen schon sehr, sehr hart ist, wenn die Spielercharaktere quasi sorglos durch die Hexfelder reisen.
Ja, auf jeden Fall. Also da muss man schon gut gewappnet sein.
Ist ja ein Labyrinth-Lord-kompatibles Produkt, sollte man gleich dazu sagen.
Genau. Kann man also auch mit D&D 1 spielen.
Ja, oder anderen.
Das lässt sich eigentlich ganz schnell auf alle Fantasy-Sachen übertragen. Es
sind ja kaum Werte vorhanden.
Ja.
Der Fluff, okay, oben der Text ist auch sehr, sehr schön geschrieben.
Genau, den kann man auch irgendwie als Intro nehmen. Also ja, ich kann mir das zum Beispiel vorstellen, dass die dann einzusetzen. Ich hatte das mal bei Lamentation of the Flame Princess, dass man da irgendwie im Keller des Magierturms in einen der Spiegel gezogen wird, wenn man dann sagt, Tower, das Spiel ist vorbei. Star. Genau. Ja. Sondern, aha, jetzt bist du in diesem Reich. Da hat man dann auch viel Spaß. Also es ist halt so ein abstraktes, vielleicht so ein albtraumhaftes,
ja,
Reich. Wir haben Albino-Gnome, Kannibalen, Elfen, durchschimmernde Zwerge, Pilzwälder. Der wahnsinnige Gott wird auch so, sitzt auf seinem Pilzthron, ist also vielleicht selber so ein Pflanzen- oder Pilzwesen.
Ja, also man kann es auch, glaube ich, so von der Grundidee her könnte man das auch wunderbar wirklich mit Lamentations of the Flame Princess spielen, weil es, glaube ich, eine ähnliche, ich würde das sagen, dass das Label Weird Fantasy Roleplaying passt auf diese,
das passt da ganz
wunderbar. Das passt auf diese Sandbox wunderbar. Die hat auch zwar viele Encounter, wo die zu Kämpfen führen könnten, ja,
ja,
aber auch wiederum viele, die jetzt nicht nur rein fluff sind, aber ja, halt nicht zwangsweise zu einem Kampf führen, sondern einfach interessante Begegnungen, die
Bündnisse eingehen, genau, oder viele Sachen halt auch miteinander verknüpft. Das heißt, irgendwo laufen diese kannibalistischen Elfen rum, die
ja,
irgendwie verwirrt sind, und dann gibt es
die anderen Elfen, die genau diese Elfen suchen, aber natürlich nicht wissen, dass die anderen Elfen schon längst durchgedreht sind. Es gibt auch, was ich ganz toll finde, im Endeffekt auf einem Hexfeld, den Goblin-Stamm quasi, der plant, das Gnomendorf, das ein paar Hexfelder weiter liegt, anzugreifen. Und wenn man da dann einfach reinläuft und dann
genau
über 100 Goblins gegen sich hat.
Ja, die Dörfer sind eh nicht klein. Also es sind 100 Gnome, 100 Goblins, über 300 Orks in der Festung.
Ja, ja, sonst sind es im Schnitt, glaube ich, auch bei den Zwergen waren es, glaube ich, auch 100 knapp. Oh, ja, fast 100. Naja, gut. Aber es ist, wie ich finde, sollte sich jeder mal angucken. Den gibt es auch, glaube ich, auch zum Download auf dem Blog.
Genau, also ich denke, dass etwa gleichzeitig zum Podcast auch der Download des Gesamtdokumentes fertig sein wird.
Ja, das wäre sehr schön. Da kann man sich nur drauf freuen.
Ja, auf jeden Fall. Frühling ist ja auch bald, von daher passt es ja.
Ich würde auch sagen, diese Sandbox für jemanden, der sich noch nicht damit beschäftigt hat, ist das vielleicht auch mal einfach, um eine Grundidee mal zu bekommen,
ja,
was man mit Sandbox machen kann.
Genau. Ja, Mark Geiger, der Autor, ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, hat uns dieses eine für D20 von Truant rausgebrachte Solo-Abenteuer beschert,
mhm,
und selber schon viele Solo-Abenteuer geschrieben und ist ja mittlerweile auch dabei, dass er eine große Sword and Sorcery-Welt für Labyrinth Lord schreibt. Das würde da nicht so ganz direkt reinpassen, die ist schon etwas bodenständiger, also die ist deutlich mehr wird, aber ja, also das ist sehr cool, was der Marc da veranstaltet.
Ja. Und wurde mit Platz 5 belohnt.
Jawohl. Ja, dann haben wir ein kleines Ängste-Abenteuer.
Auf Platz 4.
Frühjahrsputz. Ja, auch nicht gerade ein großes System, von daher sehr schön, dass so weit nach vorne gekommen ist. Da haben wir im Prinzip den Plot, dass die Eltern ein Haus gekauft haben und die Kinder den Dachboden, also in Bayern, gekauft haben, sozusagen als Urlaubshaus, und die Kinder sollen den Dachboden aufräumen, also quasi den Frühjahrsputz machen, und eine Wesenheit versetzt die Eltern in Tiefschlaf und zwingt den Kindern eine Aufgabe auf. Sie müssen eine Blume suchen. Also gleich nochmal. Den Frühjahrsputz, das eine Thema, und Blume, Pflanzen war das andere Thema. Gleich zwei Themen verbaut. Genau, da hängt natürlich noch einiges dran. Ist eine schöne kleine Geschichte.
Mhm.
Könnte sich überlegen, ja, kleine Ängste habe ich nicht. Du hast, glaube ich, vorgeschlagen, Cthulhu. Könnte man sicherlich irgendwie Cthulhu-Kids schnell daraus machen. Genau, ich hätte noch mit ein W6 Freunde überlegt,
ja, sowas,
wobei es auch zur Hörspielthematik nicht so passen würde, aber wenn man ja nur das spielen will, geht auch wunderbar.
Was ich ganz schön fand, es werden zwar im Text relativ viele Abkürzungen benutzt für Proben, die halt auch ja kleine Ängste gleich irgendwie festgelegt sind, aber es gibt nochmal einen kleinen Anhang quasi unten, der diese ganzen Abkürzungen nochmal erläutert.
Ah, okay. Hm. Ach, stimmt, ja.
Dass man auch als, dass man das System, also das Abenteuer auch wirklich in einem anderen System wirklich ja gut dann umbauen kann. Es werden drei Ortschaften, glaube ich, in diesem Dorf dann näher beschrieben.
Genau.
Ja.
Genau, wenn auch verschiedene, es sind eigentlich nicht verschiedene Lösungsansätze, aber es wird zumindest gesagt, was passiert, wenn.
Ja, das, was wir müssen, also bei dem einen, bei der einen Ortschaft steht halt dabei, dass man erst nach intensiver Nachforschung erfährt, dass es diesen Ort überhaupt gibt. Ich glaube, das war das Naturhistorische Museum oder irgendwas, was
quasi der Ort, der zu der potenziellen einzigen Lösung ja führt, ist das, auch der schwierig zu entdecken ist. Das ist natürlich so für die Dramaturgie, ja, aber
Also auch die anderen Ortschaften, das ist, glaube ich, eine Bibliothek und die Kirche, wo man natürlich dann sagen muss, ja, also Bibliothek als erster Anlaufpunkt ist vielleicht okay.
Es spielt in Bayern, also
Kirche ja, ist gut. Ne, aber dass man in der Bibliothek nicht erfährt, dass es ja auch ein naturhistorisches Museum gibt, dass sie vielleicht noch mehr Infos hat. Ja.
Ja, das ist sicherlich streitbar, ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich so, dass oft in kein naturhistorisches Museum, aber diese Dorfmuseen oder so, die sind ja, werden auch nicht so extrem stark beworben. Sowas. Darauf würde ich dann wahrscheinlich, oder steht ja auch hier Heimatmuseum, genau. Mhm. Also ist ja dann doch eine Hausnummer kleiner. Oder ich als junger Pfadfinder kenne ich das auch noch. Da hast du dann wirklich teilweise Museen in Häkchen, die da sind dann wirklich irgendwo im Hinterhof oder in der Garage von irgendwelchen kleinen Dörfern. Auch sehr spannend, aber es ist halt nicht so beworben wie jetzt, weiß ich nicht, in Braunschweig, das Naturhistorische Museum.
Ja, das ist natürlich kleiner. Das ist natürlich klar. Ich glaube aber doch, dass der Ort als sehr, sehr klein beschrieben wird.
Ja, ja.
Deswegen ist es das.
Ja, von daher würde es schon passen. Es ist natürlich von der Dramaturgie ein bisschen ja aufgezwungen.
Aber für so ein One-Page-Anteil passt das.
Ja. Ja, genau. Die Fyrena und Orte haben insgesamt 4 Abenteuer eingereicht. Genau, also 2 jeweils solo und 2 zusammen, weil jeder 3 Einsendungen machen durfte. Ja, ist auch schön, dass eins so weit nach vorne gekommen ist. Auch die anderen haben mir gut gefallen.
Eins
auch
ist bei Platz 7 oder 8 geworden. Also.
Ja, wir können die anderen nachher nochmal so grob durchgehen. Dann kann ich nochmal 1-2 Worte jeweils zu sagen. Genau, er war auch beim Designpreis immer dabei, hatte aber das Problem, dass seine Abenteuer sehr ähnlich aussahen und quasi mehrmals nominiert waren. Also hätte, ja gut, er hat wahrscheinlich den Designsieger, die ersten beiden Plätze hätte er so oder so nicht geschlagen, aber hätte man sich sozusagen auf 1 jetzt geeinigt, dann wäre vielleicht noch ein Stück weiter vorne gewesen, wobei es gab ja eh nur für den ersten was zu gewinnen.
Eben.
Was allerdings auch das Dungeon Slayer Layout sicherlich auch etwas ausmacht, weil die meisten Fan-Dungeon Slayer Sachen haben sich auch in dieses Layout gehalten und das macht schon mal für ein One-Page, sieht das halt ganz gut strukturiert aus. Wenn man da noch ein Bildchen reinbringt und eine vernünftige Karte, hat man schon mal was, was immer eine gute Basis ist. Gut, ja, eins, was auch beim Designpreis auch mit nominiert war, ist das ein Mini-Rollenspiel um Blumen. Ganz interessant. Flora heißt es.
Aha.
Setzt auf quasi ein Flower Power Design. Ist also in grün gehalten und mit diversen Blumen verziert. Also ein Blumenrollenspiel, wo die Blumen verschiedene Rollen annehmen. Im Prinzip die klassischen Rollen, die hier ja, Kämpe oder Zürze genannt werden. Zürze ist dann halt der Bezürzer, der Magier.
Genau. Also im Endeffekt ist es begrenzt auf, sagen wir, auf eine Wiese als Spielareal, wo ich glaube, es gibt ein paar Abenteuer.
Es gibt so drei Miniszenarien, genau. Ein übler Wind weht Samen eines Löwenzahns von der Wiese herbei. Unkraut!
Genau, oder gegen Ameisen gibt es,
glaube ich. Gegen Ameisen, genau. Und schützt die wilde Orchidee.
Genau.
Vom gefräßigen Raub angegriffen wird.
Genau, sowas. Ist ja, ganz nett.
Ich denke, man kann sowas an einem Nachmittag machen, alle drei Szenarien hintereinander durchziehen. Was halt wirklich konsequent gemacht wird. Die Attribute sind dann zum Beispiel Wurzel oder Schönheit. Gibt ein paar Fertigkeiten. Aber es wird halt alles konsequent auf Pflanzen ausgelegt. Das
ja.
Insgesamt
also auf jeden Fall ein sehr, sehr kreativer Beitrag, wie ich finde.
Genau.
Das ist ja, das ist definitiv was anderes als die anderen Abenteuer.
Richtig. Ja, es gab im letzten Jahr auch schon, also im ersten, auch beim ersten OPC, auch zwei Einreichungen von Mini-RPGs. Die kamen aber nicht so weit nach vorne. Ja, dieses Jahr hat es eins geschafft. Finde ich auch ganz gut. Das System ist letztlich ganz einfach. Muss es ja auch sein, wenn es auf eine Seite passt. Quasi, man würfelt immer mit einem sechsseitigen Würfel plus Fertigkeit plus Attribut plus Würfelwurf und das muss größer gleich 7 sein, dann hat man es geschafft. Ja, das war Platz 3. Ja, auf Platz 2 haben wir Spring Break für Barbarians of Lemuria. Also an den Namen Spring Break angelehnt. Wird sozusagen auch ein Festival gefeiert, was einmal im Jahr vorkommt. Nämlich ein Drack wird gejagt.
Genau. Dabei werden quasi der Hintergrund dieser Veranstaltung ein bisschen näher erläutert.
Mhm.
Ein paar Teilnehmer werden nochmal näher erläutert.
Genau.
Einer der größeren Drack oder quasi das Objekt der Begierde werden auch nochmal näher vorgestellt.
Genau, und dann wird zwar nicht näher darauf eingegangen, was da nun genau passiert, sondern das sind sozusagen die Bausteine, aus denen man sich das zusammenbasteln muss. Aber ich sag mal, die Gegner sind jetzt nicht nur in Werten beschrieben, sondern auch in, sag ich mal, typischen Taktiken oder wie sie halt vorgehen würden. Also man kann sich das dann doch ausmalen auf jeden Fall. Ist nicht uninteressant, bei Barbarians of Lemuria gibt es ja auch einen ganz interessanten Belohnungsmechanismus, wo man sozusagen nach dem Abenteuer auswürfelt, man findet halt nicht 50 Goldmünzen und kauft dafür einen, sondern man findet dann den Thronsaal voller Gold und Edelsteine. Aber normalerweise versäuft und verhurt man den zum nächsten Abenteuer, was man dann auswürfelt, auf welche Art und Weise man den Reichtum rumbringt sozusagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Einladung zu einer Drachenjagd wäre halt auch eine gute Belohnung, um dann das nächste Abenteuer anzuschließen.
Ja. Einziger Wermutstropfen ist ein bisschen das Layout, wie ich finde.
Es gibt auch einen anderen Wermutstropfen, den ich gleich auch noch erwähnen muss.
Es ist nicht gerade druckerfreundlich, weil der Hintergrund halt farbig ist.
Ja, also am Bildschirm lässt sich sehr schlecht lesen.
Ja, also ich weiß auch nicht, also schwarz-weiß drucken.
Schwarz-weiß sieht auch, genau. Ich habe es wahrscheinlich farbig ausgedruckt, das sah ganz vernünftig aus, meine ich.
Ja.
Zum Zweiten, das ist allerdings mehr oder minder einer verspäteten Lieferung zu verdanken. Das Bowl-Regelwerk auf Deutsch war schon bestellt, aber es ist nicht rechtzeitig angekommen und so hat der Günther Lietz das auf Englisch, die ganzen Attribute und so benannt oder auch die Orte.
Aber auf seinem Blog hat er schon eine aktualisierte Fassung,
richtig, genau,
nachgereicht. Also von daher
Genau, von daher ist der Wermutstropfen wieder aufgehoben, genau. Aber gewertet wurde halt diese Version.
Ja, vom Abenteuer her ist es ja auch wirklich ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ist was Besonderes. Es hat durchaus ein bisschen Sword and Sorcery-Arten. Also passt super zu Barbarians of Lemuria. Und ist halt auch was anderes. Ne? Ist nicht einfach so dahingeknallt sozusagen, sondern wirklich eine schöne, erfrischende Idee, wie eigentlich auf den ersten 8 Plätzen alles nette Ideen sind, die nicht 0815 sind. Das muss man wirklich sagen. Genau, Günter Lietz hat, glaube ich, auch im letzten Jahr schon den 2. Platz belegt. Also der ist immer gut dabei. Ja.
Kommen wir zu Platz 1.
Jawohl, der schlafenden Schönen für Pendragon.
Ja, von System Matters Daniel.
Genau dem, und der auch seinen Unterblock mittlerweile hat, nämlich den Pendragon-Block.
Ja, im Endeffekt ist es so diese klassische Rittergeschichte, irgendwie die holde Maid ist in Not, oder der Ritter hört das zumindest. Ja.
Genau, klassische Prinzessin-Rettung.
Ja, die dann doch eine unerwartete Wendung nimmt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist
Auf die wir auch nicht näher eingehen, würde ich sagen.
Ja.
Das soll jeder lesen oder wenn er spielen möchte.
Genau. Also was die großen Plusse des Abenteuers sind, er hat sehr gut die Pendragon-Mechanik zur Geltung gebracht, fand ich. Es ist auch sehr schön, dass die Handlung nicht festgelegt ist, sondern sehr ergebnisoffen geschildert ist. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, es besteht die Chance, dass man sich im Wald verirrt.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was passieren kann.
Genau. Und wir haben dann auch noch...
Ja, einen anderen Ritter, der auftaucht.
Genau, wo es halt auch wieder verschiedene...
Möglichkeiten gibt, wie sich das Ganze ausspielt. Auch dann quasi, wenn er die Prinzessin gefunden hat, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie das Ganze ausgehen kann. Das offen gehalten.
Richtig, also es ist quasi klassische Märchen, trifft auf Pendragon und das Ganze mit einem Twist. Und das hat er gut
Ist sehr gut geschrieben. Die Unterteilung ist natürlich auch wunderbar. Am Anfang gibt es eine kurze, knackige Zusammenfassung für den Spielleiter. Der Hintergrund, und dann gibt es halt wirklich, jeder Abschnitt wird wirklich gut beschrieben.
Ja.
Es liest sich sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr gut geschrieben, wie ich finde. Und ist auch verdient Platz 1 geworden.
Ja, also wer sich gegen so viele andere tolle Sachen durchsetzen kann, es waren immerhin jetzt 4 Juroren, das ist schon auf jeden Fall verdient Platz 1. Ja, wir können noch einen ganz kurzen Streifzug machen, nochmal durch die anderen Einsendungen. Wir hatten ja insgesamt 3 weitere Gewinnkategorien, weil wir hatten rekordhafte 30 oder 31 Preise zu vergeben. Also hat man auch nicht jeden Tag. Wir haben noch es gab noch 2 sehr nette Dungeon Slayer Abenteuer von Orta und Furena zusammengeschrieben. Unter anderem eine uralte Liebe. Sehr schön. Genau, Orte hat noch eingereicht, kam auch noch auf Platz 12, ein Shadowrun-Szenario.
Ja, das habe ich sogar schon gespielt. Das war sogar ein gratis Rollenspieltag.
Ah ja,
jawohl. Das ist diese Hydro-Pflanzen.
Ja, genau.
Das habe ich mit ihm schon gespielt, ja. Das ist auch, ist halt so eine Ortbeschreibung größtenteils.
Ja, genau. Das muss man auch dazu sagen, das haben wir im letzten Jahr so gemacht, dass wir gesagt haben, dass wir grundsätzlich auch Spielmaterial darf auch eingereicht werden, also im Gegensatz zum ersten Jahr. Und dieses Jahr werden wir es ganz konsequent so machen, in 2 Kategorien arbeiten. Einmal der Abenteuerkategorie, alles von Encounter bis Kampagnenübergriff. Das gab es im ersten Winter OPC, da hat jemand dann kein Abenteuer eingereicht oder kein Szenario, sondern quasi wie er seine Kampagne aufgebaut hat, in welchen groben Kapitel. Also sowas wäre dann sozusagen das größtmögliche, was man anreichen kann. Wobei, okay, es gibt noch das Rollenspiel, das würde wahrscheinlich auch da reinfallen. Genau, und als zweite Kategorie nehmen wir dann Spielmaterial. Das können dann NSCs sein, Orte, Gegenstände und so weiter. Und diese beiden Kategorien werden auch getrennt bewertet und getrennt bepreist. Ich kann jetzt schon verraten, dass wir die Preise vom letzten Jahr nochmal in der Anzahl überbieten können. Und ja gut, wie das nun genau sein wird, werden wir sehen. Aber ich denke auf jeden Fall, werden die ersten 12 in beiden Kategorien werden Preise kriegen, wenn nicht sogar mehr. Das müssen wir mal sehen.
Ist das schon wieder etwas, worauf man sich freuen kann?
Ja, einfach, man hat gute Chancen. Also ich meine, im letzten Jahr hat, glaube ich, ich weiß nicht, jeder einen Preis gekriegt und die letzten drei nicht. Ich glaube, auch die letzten drei haben noch einen Preis gekriegt. Da waren eigentlich keine Preise mehr vorgesehen, aber irgendwas hatte ich noch vergessen, da aufzuschreiben und irgendwie haben wir dann noch da auch noch zwei Preise für gekriegt.
Das ist keiner leer ausgegangen.
Ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und wer drei Beiträge gemacht hat, hat auch mindestens drei Preise gekriegt. Die ersten Preise waren ja teilweise sogar, suchte einen mit drei Preiskategorien, A, B und C. A, die dicken Sachen, B und C dann etwas kleiner.
Waren, glaube ich, einer dabei, war das nicht ein Rippers-Mitarbeiter?
Es gab eine Rippers-Mitarbeiter-Ausgabe, die ist auf 10 Stück limitiert.
Die ging aber, wenn ich mich so richtig erinnere, an Platz 2.
An den zweiten Platz, richtig. Der wird sich sehr gefreut haben, ist nämlich großer Savage Worlds-Fan, der Günther Lietz.
Ja, weil Platz 1 sich was anderes gewünscht hat, wo ich nicht mehr genau weiß, was.
Ja, das war auch sehr cool vom Sphärenmeister. Ja, gucke ich mal währenddessen nach. Ja, genau. Also was limitiert ist, weiß ich noch nicht ganz genau, aber es könnte gut sein, dass wieder was Limitiertes wird. Ob es so streng limitiert ist auf 10 Stück, das wahrscheinlich nicht, aber Prometheus hat was Limitiertes angekündigt. Das sei an dieser Stelle schon mal verraten. Ja, wir haben noch, was ich denn auch sehr cool fand, eine hat eingereicht 3 Cthulhu-Abenteuer, die quasi eine Mini-Kampagne bilden.
Das ist auch natürlich, die ist auch online, auf jeden Fall auf dem entsprechenden Blog.
Genau, Lernchui. Das ist wieder so ein Spezialblog, wo ich mir bei Aussprache nicht sicher bin. Genau, sehr cool. Was ein bisschen zu bekritteln ist, dass immer wieder dasselbe Wesen oder dieselbe Wesenart bekämpft wird. Das hätte man ein bisschen variieren können oder ein bisschen aufpassen können im zweiten. Aber auf jeden Fall die Idee fand ich auch super. Genau. Da sind bis zum letzten Platz sind da coole Ideen dabei. Also genau, Moritz hat was eingereicht, das Ende von Fürst Winter, genau, das ist eher so ein ja fast schon Tabletop-artiges Ausgangsszenario. Ja,
ich bin auch der Meinung, er hat einen wunderschönen Schneemann so gemalt.
Das stimmt.
Und dass der nicht, also da muss man ja sagen, den kann man auch auf seinem Blog noch irgendwo finden, bestimmt. Ich habe herzhaft gelacht, als ich das Bild gesehen habe.
Na, er zeichnet nur minimal besser als ich, ja. Obwohl, ich habe vorhin Zeichnungen in Greifenklau Nummer 1 veröffentlicht von mir. Weil ich zwar nicht gut zeichnen kann, aber wenn ich etwas sehe, in einem einfachen Stil gezeichnet, kann ich es tatsächlich nachzeichnen. Also nicht durch Pausen, sondern da habe ich einen Rucksack gezeichnet, der sehr gut aussieht. Auf den ich auch noch heute stolz bin. Ja, gut, genau. Ich kann mich noch dran erinnern an ein Warhammer 3 Szenario. Ich persönlich fand es ganz interessant gemacht. Da ging es darum, quasi möglichst schnell vor anderen Zwergen eine Goldader zu sichern und musste sich dann sozusagen Zeit gegen die anderen Zwerge erspielen mit diesem typischen Warhammer 3 Mechanik, dass man dann die Leiste möglichst viel Vorsprung kriegt. Und je nachdem, wie viele Punkte Vorsprung man hat, durfte man dann das in Minuten an ein, da war dann Katzengold eingegipst, das gibt es so fertig bei Amazon zu kaufen, durfte dann mit Hämmerchen ran und das Katzengold aus dem Gips rauskloppen. Und das dann halt in so viele Minuten, wie man halt sich Vorsprung gearbeitet hatte, als mechanische Umsetzung.
Auf jeden Fall ganz nett, ja.
Ich fand die Idee lustig. Ja, kam.
Bei den Juroren leider nicht so an.
Ja, zumindest bei einigen, die das dann halt als, ah, was, Produktunterstützung, Amazon, buh. Ja, aber, naja, witzige Idee. Ich meine, wenn man nichts dafür kaufen will, man kann es natürlich auch sich selber basteln.
In der Tat.
Ja, soweit also der Ausblick vom letzten Winter-OPC. Genau, der neue Winter-OPC wird voraussichtlich im Dezember starten. Voraussichtlich auch wieder die Winterferien mitnehmen, also ungefähr die erste Januarwochenende noch dabei sein. Es wird wieder irgendeinen Schnellabgabepreis geben. Wir überlegen noch, ob bis Nikolaus oder bis Weihnachten. Ansonsten haben wir jetzt zwei Preiskategorien, die einzeln bepreist werden. Ja, wie wir das genau machen, das wird sich alles noch zeigen.
Wenn demnächst bestimmte Details dann folgen.
Richtig. Müssen erstmal abgesprochen werden. Genau, weil wir machen das ja immer zusammen. Oder seit dem zweiten machen wir das ja zusammen mit dem Würfelheld-Blog, der extrem gut dabei ist, Preise einzuschnocken. Und da kann sich denn jeder auf seine Stärken konzentrieren. Genau, ein paar Juroren stehen auch schon fest. Wir machen das immer so, kann ich auch mal erzählen, dass wir mindestens drei Juroren, nach Möglichkeit jeder Block drei Juroren, aber letzten Jahr waren es jetzt vier zum Beispiel, dass die sozusagen ein Ranking dieser Abenteuer machen und dann der erste Platz bekommt, ich sag mal als Beispiel 20 Punkte, der zweite 17, der dritte 15, dass man absteigend Punkte kriegt. Wobei wir das im letzten Jahr dann relativ spontan nochmal so abgesprochen haben, weil das auf die Anzahl der Einsendungen ankam und die Anzahl der Preise. Ich denke mal, diesmal werden wir, wenn jede Kategorie 12 Preise hat, machen wir halt eine Top 12 von jedem Juror. Weil das war im letzten Jahr ein bisschen das Problem, dass man natürlich seine Favoriten kann man super in eine Reihenfolge bringen. Mit den Abenteuern, die einem nicht so liegen, ist das natürlich schon schwieriger, die in eine Reihenfolge zu bringen. Bloß wir brauchten ja auch eine Unterscheidung zwischen Platz 27 und Platz 29. Und der 27 eventuell einen in Häkchen besseren Preis kriegt oder zumindest noch den Wunschpreis der Kategorie C, bei 29 nicht. Ja, gut, also da haltet Ausschau. Ja, apropos Winteraktion, wir haben noch eine zweite Aktion laufen, nämlich Wünsch dir was, Blogger. Und du bist dieses Jahr auch dabei.
Ja. Genau, den Wunsch habe ich ja auch schon bekommen, den ich zu erfüllen habe.
Ja, verrat ihn uns. Oder hört die letzte Episode, das geht auch.
Ich darf ein Abenteuer schreiben, das einen Drachen beinhaltet. Erste Ideen dazu habe ich schon, aber die sind noch so im Frühstadium irgendwie.
Ja.
Ja. Mein eigener Wunsch war ja eine Raumstation.
Ja, ich finde die interessanterweise recht ähnlich, die Wünsche, weil sie beide relativ offen sind und ein typisches Rollenspielelement haben wollen.
Ja, ich war halt einfach, ich habe mir glaube ich noch gesagt, ein paar NPCs oder ein paar Örtlichkeiten auf dieser Station, ja, dass die möglichst halt irgendwie bunt und möglichst keinem richtigen Setting irgendwie zugeordnet werden kann.
Ja, willst du die auch eventuell für Star Wars benutzen, Klammer auf, so das geht? Oder hast du irgendwas anderes im Hinterkopf gehabt? Oder?
Ja, natürlich, für Star Wars ist das immer eine Möglichkeit, aber auch allgemein. Ich fand, der Fantasy-Anteil war beim letzten Mal extrem hoch.
Ja.
Habe ich gedacht, denn, da steuere ich mal ein bisschen gegen.
Ja, man kann auch eine Raumstation abgestürzt und jetzt von Fantasy-Orks bewohnt. Geht alles.
In der Tat, das wäre eine sehr, sehr interessante Option.
Ja, ist halt auch wie als Fantasy dann.
So ein Misch-Setting könnte ich auch mitleben. Ganz klar.
Ja.
Hauptsache ein bisschen bunt und verrückt. Aber da habe ich wenig Sorgen, dass da etwas Interessantes bei rauskommt. Andere Leute haben ja auch schon quasi gepostet, was sie für Wünsche zu erfüllen haben.
Ja.
Ich denke da an den Seifenkiste-Block.
Genau, mit Haustieren.
Ja, mit den Hundopus.
Interessanterweise gab es zwei, wo ich ausgewürfelt habe, dass sie quasi Wünsche tauschen. Das ist nämlich einmal der Hundopus, also Moritz mit...
Ach so.
Weil Moritz ist nicht der Hundebus, sondern also jedenfalls Moritz mit Rorschach-Hamster. Und Moritz hat ja auch einen ganz speziellen Wunsch, ich habe ihn mal als Epic-Wunsch getauft. Beziehungsweise schon im letzten Blog gesagt, wie kann ich das umgehen? Nämlich ein Abenteuer, was in verschiedenen Genres funktioniert. Beziehungsweise dasselbe Abenteuer auf verschiedene Genres umgeschrieben. Das hat der Rorschach-Hamster gekriegt, der schon letztes Jahr den Top-Epic-Wunsch, der Wunsch war eigentlich nicht episch, aber er hat es episch gemacht. Irgendwie mit seinen 6 Zufallstabellen, also hat 6 verschiedene Postings mit jeweils, ich glaube 12 Orte waren das denn, wo jeweils 4 verschiedene Sachen passieren konnten. Also 48 Sachen, eigentlich 4 Tabellen, also knapp 192. Nee, passt auch nicht. 192, ja. Und dann kamen später nochmal 2 weitere Tabellen dazu, nämlich Wüste und Dschungel, weil ich irgendwie das nochmal seine Tabellen vorgestellt habe im Extra-Post und da irgendwas von, dass mir das noch fehlen würde, geschrieben habe, hat er gleich nachgeliefert. Also quasi knapp 300 kleine Begegnungen, die man wirklich sehr cool benutzen kann.
Ja, das ist
also ich bin gespannt, ob der das nicht als wir das umsetzt. Das könnte auf jeden Fall ausufern.
Ja, ich glaube, da kommen sehr, sehr viele interessante Dinge bei raus.
Ja.
Ich glaube, waren ja auch fast über 20 Wünsche dieses Jahr.
25 Wünsche, genau.
Da kann man auf einiges gespannt sein, glaube ich.
Genau, was ich noch nicht gesagt habe beim letzten Mal, ist, dass wir auch einen Wunschretter haben. Jemand hat nämlich gesagt, er würde gerne Wünsche erfüllen, hat aber selber keine Wünsche oder wunschlos glücklich ist, beziehungsweise seine Wünsche so speziell und oder mit Vampire zu tun haben und das konnte man wirklich niemandem antun. Nein, also er hat quasi von sich aus gefragt, ob ich einen Wunsch kriegen kann, den er erfüllen kann und da dachte ich, nehme doch einfach einen Wunsch, der nicht erfüllt wurde. Ja, das heißt,
da gab es ja im letzten Jahr auch welche, die leider,
genau, 3 Wünsche sind jetzt dann, glaube ich, rausgefallen. Naja, gut, es mit Schwund ist zu rechnen. Ich finde, 20 von 23 ist eine extrem starke Quote.
Ja, da sind auch wirklich so vom Arbeitsaufwand, was da reingesteckt wurde, schon richtig gute Dinge haben
wir
rausgekommen.
Ja, also nehmen wir zum Beispiel Moritz Pendragon Abenteuer. Das ist ja auch nicht irgendwie dahin geklatscht. Er hat sich noch einen Zeichner gesucht, hat sehr schön dieses Cover, was halt eigentlich in diesem alten Labyrinth-Lord-Ding, wie er das bei Brave Halfling schon mal veröffentlicht hat, in diesem Stil gemacht und so weiter. Das ist schon, glaube ich, da hat man viel Freude dran.
Das ist auch ein sehr, sehr schönes Abenteuer.
Ja. Ich meine auch, dass ich überlege gerade, wie viel ich davon verraten darf. Also jedenfalls könnte es sein, dass das demnächst nochmal in gedruckter Fansign-Form erscheint. Sagen wir so viel. Ich habe damit nichts zu tun. Ich plaudere es nur aus. Ja, also da bin ich auch sehr gespannt. Aktion läuft ja ein bisschen ärgerlich. Ist immer, dass sich beide zeitlich ähnlich sind. Aber naja, man kann halt die Winter-OPC, du kriegst halt für Weihnachten, kriegst du halt einfach Preise losgeeist. Wenn wir die im Sommer machen, da kriegst du keine.
Ja, gut, aber es sind natürlich, der Winter-OPC hat natürlich teilweise einen ganz anderen Umfang jetzt als Wünsch dir was Blogger, weil Wünsch dir was Blogger sind ja auch Sachen dabei, die sind mehrere Seiten lang.
Richtig.
Meintest jetzt der Beitrag von Moritz war ja auch
optisch. Ja, gut, das hätte man natürlich auch an einer Seite machen können, aber viele stecken da natürlich nochmal richtig Liebe und Mühe rein.
Ja.
Wobei, auch in den einseitigen Sachen steckt auch viel Liebe
und Mühe drin. Das will ja auch keiner sagen.
Genau, diese Platz, da die Platzbeschränkung nicht ist, nutzen halt viele Blogger halt den mehr an Platz, um das auch was
auszuführen. Aus Beschreibung, was auch vollkommen okay ist.
Genau, zum Beispiel Zornhaus Abenteuergenerator, der ist, ich hatte den kopiert, wie gesagt, mal auf normales Doc. Und der war da über 10 Seiten lang in Normalgröße. Und da sind noch keine fetten Überschriften oder sowas bei oder keine Bilder. Also da könnte man locker einen 20-seitigen Artikel draus machen. Und auf jeden Fall ist das Ding trotzdem extrem lohnenswert.
Ja. Ja, man darf gespannt sein, was dieses Jahr dabei noch herauskommt.
Ja.
Da werden wir bestimmt wann anders nochmal drüber reden, über die Ergebnisse.
Da gibt es zwar auch eine gewisse Fantasy-Dominanz, aber wir haben auch viel für Urban Fantasy zum Beispiel dabei gehabt. Ja, oder was heißt viel, aber zwei, drei Sachen. Gab es auch jedenfalls andere Richtungen. Ja.
Na, noch eine Aktion, die ja derzeit bei dir im Blog auch läuft. Ja. 31 Tage quasi, jeden Tag ein Post.
Richtig, den über, Post. Für heute muss ich auch noch machen.
Über Pathfinder.
Richtig, im Original war es ja die D&D 30 Tage Challenge. Und dann hatte irgendwie Anfang des Monats die Bloggerin Talen dazu aufgerufen.
Ich glaube, sie macht das über Vampire, wenn ich...
Sie macht es über Vampire, genau. Und ja, ich habe mir gedacht, hat ihn dazu aufgerufen, das über sein Lieblingssystem zu machen. Ich habe mich dann... Muss erstmal entscheiden, ob ich es zu Pathfinder mache oder zu Dungeon Slayers.
Überraschend dann doch Pathfinder. Wird da vielleicht doch auf das andere gesetzt.
Ja.
Bei dir.
Ja, ich spiele beides extrem häufig. Ich meine, ich habe alleine... Spiele ich bei... Zwei Pathfinder-Kampagnen mit, zwei leitig, also...
Ja, das ist eine leichte Pathfinder-Dominanz festzustellen, ja.
Ja, und bei Dungeon Slayers bin ich allerdings auch durchaus regelmäßig aktiv. Also von daher, es war nicht leicht, aber ich habe mich doch für Pathfinder entschieden. Einfach, weil ich dann auch einen Rückgriff, das ist mir dann bei verrückte Geschichten oder so schon aufgefallen, auch zu D&D-Zeiten oder zu AD&D-Zeiten gemacht habe. Ja, genau, weil manche Fragen sind ja schon speziell, was weiß ich. Was war dein liebster gespielter Charakter? Aber andere Fragen, wie zum Beispiel, was war dein verrücktestes Erlebnis? Ne, da denkt man ja auch an ganz andere Sachen. Also ich habe mich noch an Pfadfinderzeiten zurückerinnert und eine Zugfahrt von Dänemark zurück, wo wir dann unbedingt im Zug ein Abenteuer spielen wollten. Und in dem Moment mir ein grandioser... Kriminalplot einfiel, der, glaube ich, noch viel im Gedächtnis geblieben ist. Soll ich den Kniff verraten? Genau, und zwar habe ich mit jedem Spieler so 5 Minuten vorher gesprochen. Mit einem der Spieler, den habe ich gefragt, ob er denn nicht den Täter spielen würde. Das wussten die anderen Spieler natürlich nicht und die haben das natürlich auch in keinster Weise geahnt. Und er hatte dann quasi die Aufgabe, zu versuchen, die Gruppe zu verstreuen. Also quasi split the party und jeder bewacht was anderes, überwacht was anderes. Und dadurch konnten dann erst wieder neue Morde geschehen. Naja, und der wusste ja, wo Wachen sind und wo nicht. Und dann, die Spieler kamen dann ja schon irgendwann darauf her. Okay, offenbar weiß der Mörder, was wir besprechen. Wer kann denn das sein? Und dann, ich glaube, der Wirt ihrer Taverne war dann nochmal in Verdacht, den sie dann ordentlich bearbeitet haben. Und irgendwann kam ihnen die Erkenntnis, dass es einer von ihnen sein muss. Und das war echt ein grandioser Moment, auch dieser Moment des Erkennens. Ja, und das Ganze halt bei einer Zugfahrt, die halt, weiß ich nicht, 4-5 Stunden gedauert hat. Ja, also das war einfach ein schönes, kleines Erlebnis, ganz ohne Würfel. Ich weiß nicht, nicht mehr, vielleicht hatten wir auch einen Würfel dabei, aber im Prinzip haben wir. Das war dann mal wirklich eine
Freeform
von mir.
Ja. Ja. Die Geschichte hast du bestimmt nur irgendwo gehört und benutzt sie jetzt einfach als deine. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ich bin das Original. Freeformer since 1994.
Uiuiui.
Ja, so kann es kommen.
Da kommen ganz erschütternde Erkenntnisse gerade.
Mhm. Wenn ich das im Nerdpool schreibe, flippen die total aus. Ja, jedenfalls in der Challenge kann man halt alle möglichen Fragen von mir zu Pathfinder, zu meinen Geschmacksrichtungen, als auch, ja, ich nutze das eigentlich, um diverse Anekdoten zu erzählen. Wir haben also Fragen nach den Lieblingsmonstern, bei Tieren, bei Untoten und so weiter. Wir haben Lieblingscharaktere, Lieblingsrasse, Lieblingsklasse und so weiter. Gut, ja, wir haben noch ein letztes Thema.
Ja.
Nämlich zum diesmonatlichen Rollenspiel-Karneval.
Als Podcast-Eintrag.
Nachdem die letzte Podcast-Episode so extrem gut ankam.
Haben wir beschlossen, wir machen gleich noch eine.
Ja. Nämlich erneut zu einem Thema, was mir besonders liegt, also Klammer auf nicht liegt. Nämlich Tipps für Spieler. So war das Thema eigentlich, sollte man dazu sagen. Mittlerweile ist das, glaube ich, auch Tipps für Online-Spieler, die mal zufällig den Fernseher angeschaltet haben. Ja, aber es ist etwas verwässert worden. Ich möchte nur sagen, zum Thema Tipps, Alternativen zur Battlemap. Das ist natürlich für Battlemap-Spieler schwierig, dazu gute Alternativen zu nennen, weil sie haben ja schon ihr Highlight gefunden. Ja. Wir haben uns ja eigentlich mal fremd bedient, um ein paar Tipps durchzusprechen. Und zwar gibt es einen ganzen Haufen Tipps, die ich um Gottes Willen, wo ich mir die Augen auskratzen würde. Und deswegen ist es schon mal schwierig, überhaupt Tipps zu finden, die man selber für halbwegs nützlich hält.
Das Problem bei solchen Tipps ist, es gibt so viele Spielstile oder verschiedene Gruppen, die eine ganz unterschiedliche Zusammensetzung irgendwie zusammenspielen. Und da irgendwelche allgemeingültigen Tipps.
Genau, und auf der anderen Seite hast du wieder so allgemeine Tipps, die kannst du auch bei der nächsten Sitzung im Gartenverein verwenden.
Habt Spaß.
Und habt Spaß ist kein Tipp. Das ist, ich meine, wenn ich dir jetzt sage, wir podcasten, hab Spaß dabei, dann ist das in keinster Weise nützlich. Spaß ist ja nun mal ein sehr individuelles Erlebnis und wie das zu erreichen ist, das ist ja das Interessante. Ja, aber gut, kommen wir jetzt zu den Tipps, die ich als nützlich empfinde. Und zwar hatte der Goblinbau vor einiger Zeit 11 Wege, um ein besserer Rollenspieler zu werden, verlinkt. System Matters hat das auch aufgegriffen. Die Episode werden wir bestimmt auch nochmal verlinken. Und die können wir mal durchgehen, weil die finde ich wenigstens so halbwegs tauglich.
Das waren die elf Stück.
Genau. Also, Tipp 1, die sind auch alle ein bisschen näher ausgeführt, aber wir gehen jetzt nur auf das Grundsätzliche ein. Do stuff. Also, mach was, würde ich jetzt mal übersetzen.
Ja, das heißt ja im Endeffekt einfach nur, dass du als Spieler dich einbringen sollst.
Sei aktiv, genau.
Ja, nicht nur der Geschichte des Spielleiters irgendwie lauschen und immer nur, okay,
mache ich.
Wir fahren weiter in der Bahn und ich würfel mal alibimäßig.
Sondern also spätestens, wenn der Spielleiter fragt, und was macht ihr jetzt, dann könnte man das Wort ergreifen. Am besten
vielleicht schon vorher aktiv werden.
Am besten vorher, völlig richtig, so ist das ja auch gemeint, denke ich, aber spätestens dann
eine aktive Haltung einnehmen, sich aktiv
ins
Spielgeschehen einbringen und nicht immer nur darauf warten, dass der Spielleiter sagt, jetzt macht mal was.
Genau, Tipp 2, ich lese das auf Englisch vor, realize that your character does not exist outside of the things you have said. Also realisiere, dass dein Charakter nicht außerhalb der Dinge existiert, die er von sich gibt. Oder die du von dir gibst, noch besser. Also du hast zwar deinen Charakter im Kopf, wie er sein soll, aber davon existiert er noch nicht in den Köpfen deiner Mitspieler und des Spielleiters. Nur indem du handelst, etwas von dir gibt, was dein Charakter macht, was dein Charakter sagt, kann ja überhaupt herauskommen, was das für einer ist.
Auch im Text steht auch, es bringt nichts, wenn man sich jetzt eine 15-seitige Hintergrundgeschichte überlegt hat.
Eine 15-seitige Hintergrundgeschichte bringt nie etwas.
Ja. Außer ein einseitiges ist schlecht, wenn man sagt, man ist der gewiefte Händler, der immer versucht, den übers Ohr zu ziehen, das im Spiel aber nie tut. Ja.
Außer den Sammlern von Altpapier, wollte ich noch sagen.
Der Charakter wird quasi nur dadurch
beschrieben,
was er auch wirklich im Abenteuer tut.
Genau, ich finde,
beschreibt den Charakter halt.
Zum Beispiel, ganz einfach auf den Punkt gebracht, Heroes were made, not born. Ich finde ganz wichtig, dass Hintergrundgeschichten nicht den Charakter schon ins Kleinste vordefinieren,
nein,
sondern dass das, was den Helden zum Helden macht, wenn er ein Held sein soll, dass das im Spiel passiert.
Ja, der Held entwickelt sich quasi.
Genau.
Und der Spieler im Spielercharakter.
Das ist ja mit der interessanteste Teil. Denn gut, wenn man jetzt einen Helden, also ein SC auf Stufe 15 macht, dann ist das vielleicht was anderes, aber grundsätzlich mit einem jungen Helden, also ich habe da manchmal schon auf Stufe 1 für D&D Charakterhintergründe lesen müssen. Der hätte schon Stufe 15 sein müssen und warum will der denn 1000 Sachen vorher erlebt haben? Das eigentliche Erlebnis kommt doch erst noch. Naja, gut. Das war aber nur, glaube ich, ein Randpunkt.
Kommt natürlich aber auch das System drauf an, wenn quasi zum Beispiel der Fate mit den Aspekten ist ja durchaus der Hintergrund mit eingebunden. Das ist dann wieder was anderes. Da wirst du gleich sagen.
Klammer auf, keine Fate-Beleidigung von mir geben, Klammer zu. Ja, also
Fate. Das hat aber da quasi ein Spielmechaniken schon mit drin. Reiner Text würde dann auch sagen.
Ja. So, 3. Don't try to stop things. Ja, das finde ich eigentlich auch gut auf den Punkt gebracht. Also man soll nicht versuchen, etwas zu negieren oder aufzuhalten, sondern soll es am Laufen halten. Also quasi ein anderer Mitspieler will irgendwas machen. Ja, dann ist es nicht meine Aufgabe, den in den Karren zu fahren und sagen, nee, mich doof, sondern den vielleicht zu unterstützen. Ich meine, es mag immer Ausnahmen geben, aber...
Ja, auf einmal aus der Handlung des Mitspielers ergibt sich ja dann vielleicht wieder eine komplett andere Szene,
ja,
die für einen selber vielleicht dann wieder interessanter ist. Ja.
Genau. Ja, also genau, das... genau, also sprich, wenn man dauernd versucht, was aufzuhalten oder die Gruppe aufhält, dann passiert ja nichts. Ja? Also lieber...
Ja, kein Plot.
Genau, lieber dabei unterstützen, so würde ich den Tipp verstehen. 4. Take full control of your character. Da steckt auch schon wieder so viel drin, dass ich das gut formuliert finde. Zum Beispiel heißt das ja auch, kenne die Regeln deines Charakters.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also
ja.
Das hat Moritz auf seinem Blog ja auch quasi...
Genau, das ist da, glaube ich, sein direkter Tipp.
Ja, nochmal relativ plastisch geschrieben. Genau. Nach 2 Jahren solltest du wissen, welche Würfel du würfelst.
Ja.
Aber auch bestimmte Sonderregeln. Es gibt ja immer in größeren Systemen, ja, wenn man jetzt Pathfinder nimmt zum Beispiel, irgendwelche Regeln, die nur eine bestimmte Art von Charakter irgendwie benutzt, die sollte man als Spieler, wenn man so einen Charakter hat, einfach können.
Genau. Genauso gut sollte man halt in seinem Charakter drin sein, in den besonderen Eigenschaften, die er halt in-game hat, etc. Genau, und erst dann, wenn das alles zusammenspielt, kann man sozusagen den Charakter auch ausspielen. Hier steht nochmal, my character wouldn't do that, it's a boring excuse. Also, mein Charakter würde das nicht tun, ist nur eine langweilige Entschuldigung. Genau so ist es. Also, ja, ganz furchtbarer Satz eigentlich. Ja, dann haben wir 5. Don't harm other players. Ja, also der spricht eigentlich für sich. Genau, also ich finde, jetzt bis auf Ausnahmen wie von mir aus Vampire oder so oder Paranoia, davon abgesehen, ist Rollenspiel ein Gruppenspiel und es geht nicht darum, anderen Spielern einen an Karren zu flicken, sondern gemeinsam quasi was zu erreichen. Und ja, bei Systemen wie D&D ist das denn ja auch so gemacht, dass jeder seine Nische hat und zum Erfolg beitragen kann.
Ja, außer die Gruppe wünscht sich so ein aktives Spieler gegen Spieler quasi.
Genau,
das. Ob jetzt Intrigenspiel oder ja, im Kampf. Aber das ist halt eine Sache, die man mit seiner Gruppe unbedingt abklären muss, einfach. Und genau, nicht einfach auf eigene Faust.
Richtig, also der Taschenlampenfaller ist nirgendwo gern gesehen. haben wir noch 6. Know the system, don't be a dick about it. Also quasi kenne das System, aber sei kein Regelfanatiker. Würde ich es jetzt mal übersetzen.
Ja, das passt ganz gut.
Genau, also
ja. Das sagt ja auch wieder, dass man soll zumindest die grundlegenden Mechaniken eines Regelsystems irgendwie verinnerlicht haben. Ja. Wissen, welche Würfel ich wann würfeln muss, welche Proben wie aufgebaut sind und dass man jetzt sich nicht darauf versteift, dass im Zusatzbuch Z
genau,
auf Seite 134 eine optionale Regel für Y ist.
Okay. Wer bei der Pathfinder Einreiz-Target-Challenge schon mitgelesen hat, wird auch wissen, dass ich eine Schlangenschädelrunde dabei bin, wo der Spieler da quasi frisch bei Pathfinder eingestiegen ist. Er hat früher AD&D Second geleitet, hat seinen Wiedereinstieg mit Rollmaster gemacht, bis er gemerkt hat, dass ihn das unglücklich macht. Und sind mit Pathfinder dann umgestiegen. Und das in Häkchen Problem ist in der Runde, bin ich und ist noch ein Spieler, der sehr lange Pathfinder spielt und dadurch das System einfach gut kennt, ne? Und der Spielleiter nicht. Das kann natürlich dazu führen, dass man jetzt den Spielleiter sozusagen nicht quasi innerweltlich, sondern dass man so halt die kleinen Tricks, die man halt gelernt hat, ständig anwendet und so, ja, ach, und da kriege ich einen Gelegenheitsgriff und dies und das. Ja, also dass man so, dass man sozusagen sein Systemwissen ausnutzt. Ja, das würde ich auch so unter diesen Punkt
sehen. Ja, das ist,
und da ist das wirklich so, dass der Spielleiter, man gibt durchaus mal einen Tipp, so, wenn du das so und so machst, dann würdest du aber keinen Gelegenheitsangriff kriegen und der lernt das auch total schnell. Ja, aber ohne jetzt dauernd zu sagen, ja, also wenn man da dann dauernd, ja, und man muss dann halt auch mal akzeptieren, wenn, das ist nun mal so, dass jedes System hat irgendwo Lücken, die irgendwie geregelt sein müssen, und wenn man dann sagt, ich möchte das so und so machen, dann sagt man halt mal, ja, warum nicht? Auch wenn man weiß, dass, ne, da muss man
halt. Ja, das heißt aber auch halt, möglichst während der Spielzeit diese Regeldiskussion auch möglichst gering halten.
Ja, ja, gering halten trifft's gut.
Also komm, bei manchen Sachen muss man vielleicht einfach kurz drüber reden.
Ich finde wichtiger, dass Zufriedenheit am Spieltisch herrscht, also wenn ich Spiel hatte. Und nehme ich mal eine andere Pathfinder-Runde, da ist auch ein Regelspezialist dabei, ja. Und wenn der dann eine Frage hat zu einer Regel, dann finde ich das in Ordnung, dass er fragt und wir das auch kurz diskutieren, wie ich das sehe, wie er es sieht. Das ist mir dann wichtiger, dass alle am Tisch zufrieden sind, wie diese Regel anzuwenden ist, als dass ich jetzt sage, das wird aber so und so gemacht. Und wenn das so ein Nachteil ist, ja, und dann haben wir kurz einen Kompromiss. Das dauert dann 5 Minuten maximal, aber das Spiel geht weiter. Alle sind zufrieden, als wenn ich das versuche, jetzt zu sagen, nee, keine Regeldiskussion, wir machen das hinterher.
Und ja, komplett ablocken ist halt, also wie gesagt, das ist ja kurz, das ist einmal, genau. Aber wenn das dann ausufert und man dann nach 20 Minuten immer noch sich irgendwie in den Haaren legt, weil man sich nicht einig wird.
Nee, man muss auch, sicherlich gehören dazu Leute dazu, die irgendwo kompromissbereit sind, ne? Aber ich finde halt, als Spielleiter ist es wichtig, dass man sich nicht als, wo wir vorhin im Vorgespräch den Meister hatten, dass man sich nicht als Meister sieht oder als der Spielleiter ist das Gesetz oder der Gott oder was weiß ich, sondern man ist halt auch nur ein Mitspieler, sicherlich in exponierter Position. Trotzdem sollte man nicht bestimmen, sondern man sollte überzeugen. Ja, dann klappt es auch mit der Spielgruppe. Sozusagen. Jawohl. Ja, gut, also ich denke, der Punkt ist klar geworden. Also das finde ich auch sehr. Ich finde die Tipps eigentlich deswegen schön, weil nicht nur eine Sache drinsteckt, sondern die sind so schön kurz und knackig und es steckt aber doch mehr dahinter. So, die 7 habe ich gerade überschlagen. Da haben wir sie. Give the game your attention. If you can't give your full attention, step away from the table. Also, gib dem Spiel deine Aufmerksamkeit. Wenn du dem Spiel nicht die volle Aufmerksamkeit gibst, dann geh weg vom Tisch.
Das ist auch eigentlich selbst erklären. Das ist, glaube ich, als Spielleiter gibt es nichts Frustrierendes, wenn man dann merkt, dass die Gruppe einem
nicht zuhört
oder ja. Einzelne Spieler sich gerade mit was komplett anderem beschäftigen, das wirkt sich auch negativ auf die Motivation aus.
Genau, ich meine, da ist zu sagen, grundsätzlich sollte man sowas, ich habe es in den letzten Jahren auch nicht mehr erlebt, ehrlich gesagt, aber wir waren ja vorhin bei Never Split the Party und Split the Party. Was ganz furchtbar ist, zum Beispiel kann ich mich noch an Kultabenteuer erinnern. Und ja, ich verstehe, warum das sinnvoll für das Abenteuer ist, aber es ist extrem frustrierend, wenn du dann Kult spielst, sagen wir mal, einen Abend, bist du vorhin jetzt eine Stunde hingefahren, man spielt 4 Stunden und dann geht der Spieler mit einer Person raus, eine halbe Stunde, eine Stunde, um mit dir was zu besprechen und dann geht es erst weiter. Das kann natürlich nicht sein. Das sollte man nach Möglichkeit immer vermeiden. Ja, das kann von mir aus mal ein rübergereichter Zettel sein, selbstverständlich. Oder ja, von mir aus ein 3- oder 5-Minuten Gespräch. Kurze Pause. Give the game your attention.
Genau. Give the podcast your attention.
Ja. Ja, also ich denke auch, wenn man selber merkt, dass man gerade nicht voll dabei ist, mal kurz gedanklich eine Pause machen. Gibt es ja immer, dass dir irgendwer anders mal die Aufmerksamkeit hat.
Ja, aber auch dann sollte man versuchen, zuzuhören. Weil gerade solche Situationen führen dann dazu, dass man dann 5 Minuten später quasi genau das nachfragt, was richtig eben gerade schon besprochen wurde. Und das ist dann natürlich so extrem nervig am Spieltisch, teilweise, wenn sich das häuft.
Ja. Weil ich eine Runde habe, da ist das manchmal auch so abschweifig, da habe ich dann manchmal auch was zu lesen mit. Also, ganz ehrlich, wenn das dann über eine halbe Stunde oder so geht und man überhaupt nichts mit der Szene zu tun hat, dann ist das auch. Aber gut, ich denke, der Tipp geht halt in jede Richtung. Also, der Tipp beim Spieler, da wäre halt, versuch alle Never Split the Party. Also, das. Es gibt Situationen, wo man das machen kann oder wo man sie parallel agieren lassen kann. Aber im Prinzip ist das, glaube ich, ein Tipp, der an Spieler und Spielleiter ebenso gehen sollte. Also, man sollte nicht versuchen, die Gruppen absichtlich zu splitten und dann
immer obwohl ich bisher bei meinen Gruppen immer das Gefühl hatte, dass die sich freiwillig teilweise irgendwie getrennt haben.
Machen die das
so,
aber.
So, auch die Idee aufkam, wir trennen uns jetzt, weil das verwirrt die anderen.
Ja, das verwirrt sie bestimmt, ja.
Das hat eher dazu geführt, dass die Gruppe sich verwirrt hat, aber.
Ja, ich finde das, genau, deswegen sage ich, der Tipp ist eigentlich an Spieler und Spielleiter.
Ja.
Weil es nimmt immer was aus dem Spieltempo raus, wenn sich der Spieler, da muss ich plötzlich nur auf 2 Sachen im Kopf behalten,
parallel agieren lassen. Das ist der erste Punkt, dass man jedem Spieler die Möglichkeit gibt, sich überhaupt einbringen zu können.
Ja. Ich meine, natürlich, wenn man jetzt sozusagen eine Situation an 2 verschiedenen Orten gleichzeitig abklärt, also der eine lenkt ab, während die anderen eindringen, dann sehe ich das, dann ist das aber nicht direkt ein
Party-Split. Das können mehr an der Szene beteiligt, weil auch die Leute, die ablenken, müssen was tun. Ja.
Aber jetzt zum Beispiel, ich habe zum Beispiel bei einer Pathfinder-Runde, wo wir Falkengrunds letzte Hoffnung 4-mal gespielt, wie ihr in der Pathfinder 31 Tage Challenge gelesen habt, hatte ich in einer Runde, die war extrem dysfunktional. Ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Die haben vorher auch noch nie in dieser Konstellation zusammengespielt. Das waren im Prinzip so 2 kleinere Spielergruppen aus 2, 3 Leuten, die schon miteinander gespielt hatten. Naja, jedenfalls allein beim Kennenlernen, normalerweise bin ich das so gewohnt, dass man, wenn die Charaktere sich nicht kennen, man schon aufeinander zugeht, sage ich mal so, um sich kennenzulernen. Ja, aber die brauchten quasi das ganz harte, gerätete Kennenlernen, sonst wären die quasi, hätten die voreinander gestanden und nicht miteinander gesprochen.
Ja, das gibt's ab und zu. Also
ja, das sind DSA-Spieler. Das ist wirklich ein DSA-Spieler-Phänomen. Und ich hatte noch einen DSA-Spieler, der quasi, muss ich jetzt hier mal loswerden.
DSA-Spieler, das Podcast eh nicht, glaube ich.
Das Abenteuer, stimmt, du hast das auch gespielt, das Abenteuer. Ich weiß, aber du warst, das habe ich aber zweimal gespielt, du warst, glaube ich, in einer anderen Gruppe mit diesem Grab. Da habe ich beim ersten Mal, habe ich sie, glaube ich, im Grab anfangen lassen, ne, dieses Hobgoblin-Grab. Also beziehungsweise in dieser, wo es geregnet hat,
Sturmnacht,
Nirvana, ja. Genau. Mhm. Da habe ich das da anfangen lassen.
Da war ich dabei, glaube ich.
Ja, genau. Da hat das direkt im Grab, am Grab angefangen.
Jeder hat Schutz vom Regen gesucht und wir haben uns da quasi getroffen.
Ja, klug gedacht. Beim zweiten Mal habe ich gedacht, na gut, machen wir noch eine kleine, so bla, regnet. Da hinten ist ein Hügelgrab zu sehen. Möglicher Schutz.
Ich gehe weiter.
Charakter 1, ich gehe dahin. Charakter 2, ich gehe dahin. Charakter 3, wohlgemerkt auch am Spieltisch sitzend. Mein Charakter hat Angst vor Gräbern und Geistern und würde niemals dahin gehen.
Ja, gut.
Okay.
Sehr gut. Tschüss, schönen Tag noch.
Ja, ich, ja. Also, das. Genau, man spricht ja gerne über Gruppenvertrag oder spricht auch nicht gerne über Gruppenvertrag, aber nee. Das hält ich immer für explizit, dass die Grundeinigung ist, dass jeder Spieler daran interessiert ist, das Abenteuer zu erleben.
Ja, sonst, oder dass jeder seinen Charakter so plant, dass er in diese Gruppe passt.
Ja. Gut, ja. Das ist das, also was erlebt man mal beim Rundschutz, ist ja auch ganz schön, aber da denke ich mir auch so, meine Güte, wo spielt der denn sonst mit? Jedenfalls, um auf die andere Falkenrundrunde zurückzukommen, der wollte nämlich, hat den Dieb gespielt und wollte da erstmal abends seine Diebestour ausspielen. Da habe ich gesagt, ja, das können wir gerne per E-Mail klären, aber gemeinsam Tisch gibt es nur gemeinsame Szenen. Weil da mal eine Stunde eben auszuspielen, wen er dann nachts ausraubt, das ist ja für alle anderen nicht so
interessant. Dann sind alle anderen wieder nicht aktiv am Spielgeschehen beteiligt und das führt dann dazu, dass sie sich mit anderen Dingen beschäftigen.
Richtig.
Und schon hat man gegen zwei Regeln verstoßen. Gegen zwei Tipps, ja, Entschuldigung.
Oh Gott, ja, Tipps sind keine Regeln. Ja. Dann haben wir Tipp 8. If you make someone uncomfortable, apologize and talk to them about it. Also wenn du es jemanden...
Wenn sich jemand wegen dir unwohl fühlt oder
ja, genau.
Quasi gestört, sagen wir mal, auch gestört, könnte man auch darunter
ja,
mit, dann ja, entschuldige dich und rede mit ihm drüber. Das wäre so meine Interpretation.
Ja, genau.
Das ist ja auch ganz klar. Es gibt natürlich, ja, sagen wir mal, es gibt Themen im Rollenspiel, die nicht jedem liegen.
Ja.
Ja, es gibt...
Ja, ich kann verraten, die Unknown Armies One-Shots sollte man, da sollte man vorsichtig sein.
Ja, so eine Systemfrage natürlich auch teilweise. Ja, aber auch.
Zum Beispiel das Abenteuer um den Kinderschänder, das ist schon, kann schon harte Kost sein.
Genau, das sind zum Beispiel durchaus Themen, die, ja, die nicht jeder in seiner Freizeit irgendwie behandeln möchte. Das ist ja auch vollkommen okay. Und das kann natürlich auch sein, wenn man irgendwie. Quasi sagt, mein Charakter ist ein Arschloch und das lässt man am Spieltisch vielleicht ein bisschen zu extrem raushängen. Na, das kann natürlich auch den Spielspaß von anderen wieder irgendwie negativ beeinflussen.
Ich hätte da auch bei der 31-Tage-Challenge auch ein schönes Beispiel mit dem Schurken, der zusammen mit dem Paladinen gereist ist und hat ein bisschen viel Geld in der Tasche. Die Stadt war überfüllt und ich sollte den Platz in der Taverne besorgen. Er hat Geld auf den Tisch geknallt und eine Etage räumen lassen. Ich vermute, die Paladinin hat es hinterher rausgekriegt, fand es aber nicht so erheiternd. Also sowas, das ist natürlich schon so ein bisschen, da muss man natürlich wissen, worauf man sich einlässt. Das kann auch den Gruppenbruch bedeuten, in dem Fall... Sollte man sich also da vorher darüber klar sein, ob man das machen kann, mal oder nicht. Also ich habe zum Beispiel darauf verzichtet, zum Beispiel weiterhin als Dieb aktiv zu sein. Einfach, ja gut, das kann damit kann Paladin nicht so extrem gut leben, sage ich mal. Ja, mache ich im Übrigen zum Beispiel bei Schurken mittlerweile sehr gerne, dass ich das immer eher als also was zum Beispiel gar nicht geht, innerhalb der Gruppe zu klauen oder magische Gegenstände zu verschweigen und sich selber einstecken. Das ist mal ganz lustig, aber ganz ehrlich,
wenn man, gar nicht lustig eigentlich.
Das ist noch nicht mal ganz lustig, aber jedenfalls, wenn man sich das vorstellt, dass man es im Laufe einer Kampagne macht, dann schwächt das die Gruppe und damit auch die eigene Position. Es senkt den Spielspaß der Mitspieler.
Ja.
Das ist also, das sollte man
vermeiden.
Genau. Ja, okay, aber ich denke, generell ist auch hier der Tenor klar. Sobald man merkt, dass es ein Problem gibt, egal ob als Spielleiter oder als Spieler mit einem der Mitspieler, na klar, sollte man dann darüber reden. Das sagt sich auch immer leicht, ist aber immer schwer gemacht.
Ja.
Ja, aber trotzdem ein Tipp, der ausgesprochen wird. So, 9. Be a Storyteller. Ja, man soll nicht zur World of Darkness kommentieren. Das heißt es nicht, das wäre schon beruhigend. Nee, klar, das, zum Beispiel soll man als Charakter reden, mit Charakterstimme und Stance-Haltung, sage ich mal. Ja? Also, ja, mache ich eigentlich auch sehr gerne. Wenn ich Zwerg bin, dann.
Bist du Zwerg, ja.
Versuche ich Zwerg zu sein.
Ja, das sind halt Kleinigkeiten, aber die quasi das zur Atmosphäre beitragen.
Genau. Ja, und ein Storyteller, ja gut, möglichst, ich sag mal, passiert einem auch oft, dass man dann wirklich nur spricht und nicht mehr handelt. Hat man auch manchmal. Also, oder auch, dass man nur so knapp handelt. Ne? Man sollte ruhig seine Handlung ein bisschen ausführen und so weiter.
Also gerade auf so einem Kampf ist es oft einfach nur noch...
Ja, wobei, ja,
also es kommt Kampf immer
noch an. Ist eins der Beispiele, wo ich sagen würde, wie ein Storyteller, fuck you, oder so.
Also es kommt noch, ich würde immer sagen, es kommt immer darauf an, was man macht.
Zum Beispiel Dungeon Slayers Kämpfe sind deswegen so angenehm, weil sie schnell von der Hand gehen, mit einem Würfelwurf erledigt sind. Wenn ich jetzt aber zu jedem Würfelwurf erzählen würde und dann passiert das, dies und jenes, dann würden plötzlich aus 5-Minuten-Kämpfen Stundenkämpfe werden.
Ja gut, du musst es ja nicht so ausufernd beschreiben.
Das meine ich. Man kann das mal machen.
Ja.
Dann ist das auch schön. Aber wenn man das jetzt 3 Kämpfe nacheinander am selben Tag macht, dann...
Ja, das stimmt.
Ja, das finde ich zum Beispiel bei Pathfinder gibt es ja die kritische Trefferkarten und auch die Patzerkarten. Jetzt mittlerweile muss auch auf Deutsch. Die bringen nochmal so kleine Highlights in den Kampf rein. Ne? Das ist dann genau das extra an Beschreibung, was mal sein muss. Aber es muss ja nicht jede Runde sein. So würde ich das sagen. Also ich brauche nicht jede Runde beschreiben und jetzt pieke ich ihn in den Bauch und
ich pieke ihn wieder in den Bauch.
Jetzt hat er sein Schild erhoben und jetzt gehe ich auf seinen linken Schwertarm. Wobei das ganz interessant ist, ich spiele ja auch eine Runde online Dungeon Slayers. Wie sich das gehört. Und da hat man natürlich dann mal, da muss man auch ein bisschen Text produzieren, ne? Da macht man dann sowas natürlich.
Also eine Forenrunde ist das
kommt. Ja, genau. Ja.
Forenrollenspiel. Hätte auch sein können über Hangout oder ähnliches. Obwohl mit deinem Notebook generieren.
Das mag richtig sein, außerdem ist das, glaube ich, überhaupt nichts für mich. Obwohl ich gar nicht weiß, was das ist.
Ja.
Ja, hier wird Toleranz noch groß geschrieben. Nee, aber ganz ehrlich, also ich habe ungefähr 18 Rollenspielrunden. Wenn ich jetzt noch 2 Hangout-Runden oder Skype-Runden oder irgendwas dazu nehme, würde mir mein Kopf explodieren. Von daher.
Ein bisschen Abwechslung.
Solange ich verschiedene Gruppen. Ja, das ist ja wichtig, Abwechslung, genau. Deswegen habe ich auch lauter verschiedene Gruppen und ständig verschiedene Eindrücke und ganz verschiedene Menschen. Das macht auch Spaß am Rollenspiel. Also nicht nur mit seiner einen festen Gruppe immer wieder dasselbe und der Moloch noch dreimal durchgewälzt. Das mag ich gar nicht, aber wenn du dann halt ganz viele Anknüpfungspunkte hast, ganz viele unterschiedlich spielende Menschen, das finde ich auch sehr reizvoll. Ja, also will ich nicht bestreiten, dass Google Hangout für denjenigen, der nur seine eine Heimrunde hat, eine Bereicherung sein kann.
Ich kann es auch nicht einschätzen, also von daher.
Ich finde, es ist immer umständlicher, nicht direkt am Tisch miteinander zu sitzen. Das ist eigentlich die einfachste und schönste Sache, die es überhaupt gibt. Und da hat Moritz ja auch einen super Tipp zu. Ja, also Peach Storyteller, ich würde dem in diesem Sinne auch
größtenteils zustimmen.
Größtenteils zustimmen, genau. Also wenn man es in diesen Punkten, den ich genannt habe, nicht übertreibt. So, Punkt 10. Embrace Failure. Also ich würde sagen, preise das Missgeschick oder ist das...
Ja, ja, das ist ja...
Ja, also ich denke, so könnte man es hoffentlich übersetzen. Beschwerden Sie uns bitte an Christophorus @ Ich guck nochmal. Na, nicht, dass ich hier total Kappes rede. Ja, doch, hier umarme das Missgeschick. Ergreife. Ja, also preise das Missgeschick trifft es, glaube ich, ganz gut. Denn nämlich, auch wenn es Rückschläge gibt, sind die natürlich gute Story-Elemente. Oder oft bessere Story-Elemente als der Erfolg.
Ja, das stimmt.
Weil sich die Geschichte bricht. Also nochmal in eine andere Richtung geht, als jetzt eigentlich von, zumindest von den Spielern vorgesehen, die wollen ja schließlich einen Erfolg, als auch vielleicht vom Spielleiter selbst vorgesehen. Also man sollte sie sicherlich nicht dazu nutzen und ein Zwangsmissgeschick herbeiführen, um sie sozusagen auf den rechten Pfad zurückzuführen.
Ja.
Aber ich denke auch, wenn man würfeln lässt, sollte einem klar sein, dass es zwei Möglichkeiten mindestens gibt, nämlich Erfolg und Misserfolg. Und man sollte sich klar sein, wie es in beiden Fällen weitergeht, ob es weitergeht.
Ja. Oder also, ist das Ende?
Also ob es weitergeht, meine ich, genau, es kann natürlich auch ein Charaktertod durchaus die Folge sein. Klammer auf, auch dann kann es ja weitergehen. Mit einem Charaktertod ist ja A noch nicht die ganze Gruppe tot. Und B, selbst wenn die ganze Gruppe tot ist, sind die Spieler noch nicht tot.
Genau.
Man wird sicherlich nicht trotzdem noch das ein oder andere Wort verlieren müssen. Aber jedenfalls, genau, also ich denke mal, der Punkt soll darauf eingehen, eben auch ein Missgeschick, was weiß ich, die Kletterprobe misslingt, Charakter bricht sich das Bein, kann Konsequenzen haben, vielleicht müssen die Charaktere nun eine Schutzhütte aufsuchen, weil sie dieses Stück nicht mehr klettern können und haben dort neue Begegnungen, Erlebnisse, Erkenntnisse. Ja,
das treibt halt die Story
was in der Nacht.
Eine andere interessante Richtung durchaus voran.
Genau. Und die
Dinge entwickeln sich anders als gedacht.
Genau. Und viele Helden sind ja sozusagen nicht, werden ja nicht an ihren Erfolgen, sondern an ihren Missgeschicken häufig gemessen. Ja, also von daher ja, denke ich auch, dass man nie die Gelegenheit auslassen sollte, wenn die Würfel so entschieden haben, wie es eben ist, sollte man das doch ausnutzen und konsequent so weiterspielen. Und das eben auch immer versuchen zu nutzen. Ne? Man sollte nicht das quasi gegen das Geschehen nutzen, sondern immer versuchen, damit was zu machen. So, der letzte Tipp. Eigentlich ganz einfach, fast so wie habe Spaß. 11, play the game. Finde ich eigentlich auch ein super Tipp, weil man sollte eigentlich, wenn man, es gibt schlimme Dinge bei Einsteigern und einen der schlimmen Dinge ist, jemand hat, zeigt Interesse und fragt, ob er mal zugucken kann. Und dann darf man auf keinen Fall ja sagen, sondern man soll sagen, ja, aber spiel am besten gleich mit. Weil ich glaube, es gibt nichts Langweiliges, als beim Rollenspiel zuzugucken. Man sollte, wenn man das schon die Chance hat, jemanden zu bieten, ne, der sollte einfach mitspielen. Und genau das gilt auch für Spielleiter und für Spieler. Play the game, nicht stundenlang irgendwelche Podcasts hören mit Rollenspieltipps, sondern gleich loslegen. Natürlich ist es auch wichtig, über das Spiel zu reflektieren irgendwann. Also die Podcasts mögen im Nachhinein auch mal nützlich sein oder zwischendurch oder
unsere Blogs
immer. Ja, aber im Prinzip man soll es auch nicht komplizierter machen als es ist. Man soll einfach mal spielen und wenn man dann gespielt hat, kann man daraus in der Nachbetrachtung immer noch
was herausziehen. Aber sich nicht vorher quasi tagelang, wochenlang Gedanken machen, ja, wie man jetzt was, sondern einfach anfangen und einfach mal loslegen.
Genau. Ich persönlich gehöre zu den Menschen, die früher nicht so gern Spielleiter waren. Ich habe das mal als etwas aufgezwungene Rolle empfunden. Habe lieber Spieler gemacht. Und das lag daran, dass ich das Gefühl hatte, dass es in meiner Verantwortung liegt, sozusagen, dass die SC auf dem roten Faden bleiben, sage ich mal. Erst als ich das abgelegt habe und begriffen habe, dass der Plot nicht von vornherein feststeht, sondern erst entsteht, und die Geschichte erst während des Spiels entsteht, kann ich völlig befreit Spielleiter mit sehr viel Spaß, weil ich ja selber noch nicht weiß, was wird passieren, kann das Spiel auf mich zukommen lassen und brauche mir auch keine Gedanken irgendwelcher Art zu machen, unter welchen Zwängen ich stehe oder sonst was. Würde ich auch so mal ganz grob damit reinpacken. Das heißt natürlich nicht, bereite dich nicht vor, um Gottes Willen, aber ich sag mal, bereite keine Handlung vor oder sei auch jederzeit bereit, da was umzustoßen. Ne? Eben wenn man so einen Rückschlag hat und die Story sich anders entwickelt, dann muss man halt bereit sein, sich darauf einzugehen. Oder kurz das, was man als ergebnisoffenes Spiel, was man darunter subsumieren würde. Ja, okay, genau. Fällt dir noch was zu Play the Game ein?
Alles gesagt worden.
Ja, genau. Hier steht noch, was ich noch ganz gut finde: This is a game, respect the other players, respect the story. Genau, also man, das hört man oft in Forendiskussionen genau das Gegenteil davon raus. Man muss immer Respekt vor seinen Mitspielern haben. Respekt auch vor der Arbeit des Spielleiters, finde ich auch wichtig. Ja, also, es gibt nichts Schlimmeres als Spieler, die denn noch am besten während des Abenteuers den Abenteuerplot malig machen, weil das ist doch gar nicht logisch und müsste doch eigentlich so und so sein, obwohl man ja die möglichen Hintergründe, die das ja erklären könnten, gar nicht kennt. Finde ich super nervig. Und auch, was ich neulich auch mal erleben musste, dass der Spielleiter im Netz, eine Runde, an der ich teilgenommen habe, eine Spielerin gelobt hat für eine sehr coole Aktion und irgendwie ein anderer Spieler schrieb, nee, fand ich gar nicht, war das total scheiße. Also selbst wenn ich dieses Gefühl gehabt hätte, das hätte ich aus Respekt nicht so formuliert.
Das ist aber schon wirklich hart.
Das hätte ich mal vielleicht unter vier Augen oder unter sechs Augen mal angesprochen oder innerhalb der Runde. Aber selbst das, selbst wenn ich jetzt was blöd finde, was irgendein Charakter macht, dann würde ich doch das erstmal sehen, dass es das Recht dieses Spielers ist, diesen Charakter so zu spielen, wie er das möchte. Nur wenn ich merke, dass mein Spielstil, ich spiele Cthulhu und der andere übt fürs Clowns College, dann, klar, würde ich, das ist natürlich was anderes. Aber solange das eine Interpretation des Charakters ist, da habe ich doch gar nichts reinzureden. Selbst wenn mir das mal nicht gefällt. Der spielt ja nicht für mich, sondern im Prinzip spielen ja alle gegenseitig für sich und für die anderen, aber eben nicht speziell für mich. Ja, das würde mir auch noch einfallen. Gut. Wir würden noch kurz Moritz-Tipps durchgehen.
Ja, die sind ja relativ kurz.
Genau, manche decken sich auch damit überein. Also wir hätten, gefallen uns auch deswegen, weil sie anwendbar sind. Wir können auch ganz kurz die Gegenbeispiele bringen.
Die nicht so tollen.
Rollenspieltipps wie Regel 3. Mach Pausen. Ja gut, das ist vielleicht noch eine gar nicht so schlechte, aber ich muss sagen, das hätte man jetzt auch in der Schülerzeitung stehen können oder beim Kleingartenverein. Also das ist eher so ein, ja, weiß ich nicht.
Ja, also eben.
Also als Tipp, als einer von fünf Tipps begeistert mich das nicht. Wäre das jetzt der Appendix, nachdem 11 so eine brillanten Tipps gekommen sind und dann machen wir eine Pause. Da steckt auch, oder ich sag mal, das steckt zum Beispiel in den 11 Regeln ja auch drin, ne? Nämlich widme die volle Aufmerksamkeit dem Spiel. Wenn du das nicht kannst, dann geh kurz vom Tisch weg oder mach eine Pause. Ja? Da steckt das ja schon drin, aber nur mach eine Pause ist ein bisschen arm.
Ja.
Oder lass die Sau raus. Ja, es gibt Rollenspiele, wo man die Sau rauslassen sollte. Es gibt auch Rollenspiele, wo man es tunlichst vermeiden sollte.
Das ist halt Setting-abhängig, System-abhängig, Gruppen-abhängig.
Mitspieler-abhängig.
Und schon ist es kein Tipp mehr. Also,
weil es kann auch genau das Gegenteil richtig sein. Also unglaublich.
Genau.
Mehr. Und der Tipp, einer meiner Lieblingstipps, hab Spaß.
Den hatten wir am Anfang schon. Und das macht ihn, also das macht ihn ja immer noch nicht zu einem Tipp.
Ja. Hab Spaß sollte natürlich hinterher gelten. Oder ja, man sollte Spaß empfinden an Rollenspiel, darum betreibt man es. Wie dieser Spaß zu erreichen ist, kann völlig unterschiedlich sein. Auf Nerdpool sind sie alle glücklich, wenn sie Würfel drehen. Bei mir hat der Spielspaß in dem Moment sein Ende. Wahrscheinlich schon weit vorher, aber das davon ab. Ja, also das ist irgendwie, da steckt kein Nutzen hinter, kein wie das zu erreichen ist, beziehungsweise es ist eben völlig unterschiedlich zu erreichen. Oder, ja, ich habe es einfach nur irgendwo zwischen Trivial und Ugemine genannt. Ja, passt auch. So, okay, jetzt wollen wir aber Moritz zur Ehre gereichen, wenn ich ihn wiederfinde. Also, die Seitenlistenregeln. Kenne wenigstens die Regeln für deinen Charakter.
Haben wir ja quasi in einem Buch mit drin.
Ja. Ja. Trau dich, auch komische Aktionen deines Charakters auszuprobieren.
Auch das ist ja quasi keine Angst vor Fehlern zum Beispiel.
Ja.
Spielt da ja auch mit rein.
Richtig. Würde ich auch sagen. Ja, das ist auch, finde ich auch ganz gut. Sage der Gruppe, wenn dir etwas überhaupt nicht gefallen hat. Auch ja, auch dabei. Dann ein Outgame-Tipp. Bring etwas zu essen oder zu trinken mit.
Ja.
Ja, ist immer ganz gut, sich mit der Gruppe, mit der man spielt, auch nicht als Vollarsch aufzuführen. Und quasi dazu zu gehören. Lass das verdammte Smartphone in deiner Hosentasche.
Ist ein Tipp wohlgemerkt.
Kein Hinweis von mir. Ja, nee, auch völlig richtig. Klammer auf, möglichst ausgeschaltet, Klammer zu. Gilt natürlich auch für andere Bereiche des Lebens, aber auch am Rollenspiel wäre das unheimlich nervig. Also, wer das schon mal erlebt hat, wenn diese WhatsApp-App seine die Arbeit tut, quasi den Gehirnzerrüttler macht, unglaublich. So eine Menschen sind teilweise gar nicht mehr lebensfähig allein. Okay. Grüße an alle WhatsApp-Nutzer. Nach 2 Jahren sollst du langsam wissen, mit welchen Würfeln man was auswürfelt. Klammer auf, trotz WhatsApp. Ja, also ist ja im Prinzip wieder wie die Regel 1. Kenne die Regel für deinen Charakter ja. Also am Anfang kein Problem, da nochmal nachzufragen. Es gibt da echt Spezialisten, die seit 2 Jahren wöchentlich, weiß ich nicht, was spielen und immer noch nicht verstanden haben, dass bei Pathfinder der W20 irgendwie der Hauptwurf ist. Gibt es Nerven.
Ja, das ist dann.
Sage der Gruppe, wenn dir etwas besonders gut gefallen hat. Ja, also auch das halte ich für nützlichen Tipp.
Ja.
Zum einen, um zu zeigen, welche Richtung man mag, in was man ausbauen kann. Und zum anderen ist es einfach auch schön, als Spielleiter oder auch als Mitspieler sowas wie Feedback zu kriegen und zu wissen, ah, ja, jawohl, kann man. Genau, in die Richtung geht auch der nächste Tipp. Bedanke dich ab und zu bei deinem Spielleiter, wenn die Spielerfahrung toll war. Also das würde ich bei den anderen so unter Respekt subsumieren.
Ja, auch das im Endeffekt sich das mit der Gruppe und das mit dem Spielleiter, das ist ja quasi
ja.
Also es ist eigentlich derselbe.
Sehr ähnlich,
ja. Sehr, sehr ähnlich. Eigentlich ist es derselbe Tipp.
Ja.
Indem man ja sein das, was man
positiv findet. Und das andere ist Danke sagen.
Ja,
gut. Aber gut, im Prinzip ist eine dieselbe Sache, stimmt schon. Sprich Probleme an, obwohl hatten wir auch schon. Und dann spiel so viel verschiedenen Kram, wie du kannst.
Ja.
Das halte ich auch für lohnenswert. Also
mal einen Blick über den Tellerrand hinaus und.
Richtig, so viel verschiedene Leuten, wie du kannst, so viel verschiedene Kram, wie du kannst.
Ja, möglichst viel Indie-Scheiß.
Möglichst viel Indie-Scheiß, genau. Also Dungeon Slayer zum Beispiel.
Ja, das gerade nicht. Vielleicht was Gutes.
Gamma Slayers, also.
Ja, wirklich etwas, was nicht auf Slayers erinnert.
Ja, also das kann ich auch noch empfehlen. Das erweitert den Horizont, ja, schärft den eigenen Spielgeschmack. Man wird merken, woran man Freude hat, woran man keine Freude hat. Generell gilt auch als Spielleiter, dass es für mich ist extrem wichtig zu sehen, wie leiten andere Leute und zu wissen, was mag ich davon, was mag ich nicht, um erstmal selber einen Stil auszuprägen oder diese Elemente, die man selber mag, zu nutzen. Es gibt natürlich wiederum andere Menschen, die denn diese nicht mögen, aber gut, darum ist man denn ja Spielleiter, um zumindest das, was man selber mag, auch mal umzusetzen. Um nicht zu sagen, ich glaube, jemand, der gerne Würfel gedreht bekommt, hat auch bei mir keine Freude, wenn ich ihm die Würfel drehen würde. Ich glaube, das passt so oder so nicht zusammen.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Ja, das waren schon die Tipps von Moritz. Ja, viel davon unter den 11 Punkten subsumiert, aber zumindest das, finde ich, sind nützliche Tipps im Gegensatz zu vielen
zumindest
anderen. Ja, und wenn dann Tipps von Online-Spielern kommen, nichts gegen Online-Spieler, also Morpok-Spieler oder so, aber ich muss sagen, ich habe die Tipps noch nicht mehr verstanden, von was sie da schreiben, also eine ganz völlig andere Sprache, erstaunlich, aber immerhin benutzen sie noch deutsche Wörter zum Teil. Ja.
Zum Teil.
So. Mal gucken, genug Randgruppen beleidigt. Ja.
Wunderbar.
Alles richtig gemacht.
Ja, da sind wir auch schon am Ende unserer recht kurzen Podcast-Folge.
Ja. Episch lange wie manch andere. Aber dafür mit Minutenangabe, was wo zu finden ist.
Ja.
Ja. Gut, dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Vielleicht noch in diesem Jahr. Bis dann.
Ciao.
Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.